Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Wenn ihr diese Gespräche mögt, unterstützt mich doch gerne mit einem Abo über Steady. Ihr findet übrigens als Abonnenten im Archiv natürlich noch einiges andere Exklusive. Da sind zum Beispiel Vorschauen mit Ben dabei, da blicke ich auf die Videospiele des kommenden Monats. Außerdem lese ich einige Rezensionen und Texte dort vor. Aber jetzt komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast. Und zwar ist das jemand, den treue Zuhörer sicher kennen. Und zwar Martin Seng. Der ist jetzt zum vierten Mal dabei. Beim letzten Mal, ich glaube, das war die Folge 24. Da haben wir noch über Atomic Heart gesprochen. Davor haben wir über Fallout. Und ich meine, wir haben auch schon über The Last of Us gesprochen. Martin hat Politikwissenschaft studiert, liebt Bioshock und ist freier Digitaljournalist, der unter anderem für die Zeit schreibt, für die FAZ, für die Taz und sich auch über Spiele auslässt. Martin, wie geht's dir denn?
Noch gut. Danke der Nachfrage und danke für die sehr schöne und ausführliche Vorstellung. Und ja, inzwischen kann ich zum vierten Mal mit dir reden und freue mich sehr.
Stimmt das denn eigentlich überhaupt noch alles, was ich da erzählt habe? Oder hat sich bei dir wieder etwas entwickelt beruflich?
Also größtenteils würde ich sagen, stimmt das noch alles. Inzwischen ist zu der ganzen Geschichte wissenschaftlicher Mitarbeiter noch dazugekommen. Aber die restliche Zeit arbeite ich nach wie vor weiter als Journalist. Fokus auf Digitales, Fokus auf Gaming-Kultur, inzwischen auch mehr politische Themen. Aber ja, unterm Strich stimmt das noch alles und bin damit auch eigentlich ganz zufrieden momentan.
Jetzt muss ich natürlich einmal nachhaken bei wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wo bist du denn da aktiv und was betreust du da?
Ja, also um es kurz zu machen, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule in Trier und bin dort in der Internationalisierung tätig. Das ist etwas schwierig in kurzer Zeit rüberzubringen, aber unterm Strich bin ich quasi dafür zuständig, die internationalen Kooperationen und Angebote, die die Hochschule hat, nach außen hin zu präsentieren. Und ja, das nimmt quasi 50% meiner Zeit ein und die anderen 50% sind meine journalistischen Arbeiten.
Das heißt, du kannst da auch richtig gut trennen, ne? Denn du hast auf der einen Seite dieses Akademische, was gar nichts mit Spielen zu tun hat, und auf der anderen Seite bleibst du aber noch deinem, ja, ich sag mal, deiner Leidenschaft, deinem Hobby so treu und bietest dich als Autor an.
Zum einen ja. Andererseits, wir haben an der Hochschule auch relativ viele technische Angebote. Wir haben auch einen Bereich oder wir haben auch einen Fachbereich oder wir haben das akademische Angebot Game Studies, was relativ gut frequentiert wird. Wir haben da die Professor Dr. Linda Breitlauch in Trier. Die hat so eine gewisse, ja, Vorreiterinnenstellung, was Game Studies angeht. Also auch in dem Hochschuljob bin ich nicht ganz unberührt von Videospielen. Ich komme immer hin und wieder mit denen in Kontakt. Das freut mich natürlich sehr.
Ja, am besten fragst du mal bei Frau Breitlauch nach, ob sie noch einen bärtigen Assistenten braucht.
Wer weiß.
Ich kämpfe in diesem Jahr so ein bisschen mit den Abo-Zahlen und mit der ganzen finanziellen Lage bei Spielvertiefung, weil ich jetzt zum ersten Mal Steuern zahlen musste und so weiter. Ihr findet das auch alles online, falls euch das interessiert. Da habe ich ein Logbuch geschrieben mit allen Fakten, alles transparent dargestellt. Das jetzt nur mal als kleiner Abstecher und es war auch nicht ganz ernst gemeint.
Das ist der lieb gemeinte Aufruf. Abonniert Spielvertiefung auch weiterhin.
Richtig. Denn wenn ihr das tut, sprechen wir natürlich auch weiter über Spiele. Und das heutige Thema, das hat es schon ein bisschen in sich. Das ist zwar alles andere als aktuell oder brisant, aber damit habe ich mich doch sehr intensiv beschäftigt, auch in meiner Zeit noch als Chefredakteur. Und ich denke, das wird auch einige Spieler da draußen interessieren. Es geht nämlich um Shadow of the Colossus und die Communities dahinter. Zu ersterem kann ich vielleicht ein, zwei Zeilen sagen, aber zu den Communities dahinter weiß ich recht wenig. Aber genau das ist ja dein Thema. Damit hast du dich auseinandergesetzt, da hast du ein bisschen recherchiert, ne?
Exakt. Es gibt auch einen Anlass dafür, aber zu dem komme ich vielleicht später.
Und für mich ist das ja so, ich habe kürzlich erst einen Text verfasst über Shadow of the Colossus, der ist also einmal auf Spielvertiefung über Fumito Ueda als Künstler, was ihn ausmacht, aber auch einen noch nicht veröffentlichten, der vielleicht in einem Sammelband demnächst erscheint, wo es um die besten Spiele aller Zeiten geht. Aber was ich nicht auf der Uhr hatte, war, dass es da so eine Szene gibt an Fans, die, ja, wie ist die gestrickt, was machen die und was hast du da rausgefunden?
Ja, also wie du schon gesagt hast, ein Sammelband mit den besten Spielen, da wird Shadow of the Colossus auf jeden Fall mit dabei sein. Das ist ein Spiel, was in meinen Augen dazugehören muss, wenn man über, ja, die besten Spiele redet. Und vor kurzem hatte ich ja quasi eine Art Videoprojekt und da habe ich mich mit Shadow of the Colossus beschäftigt und der Community dahinter. Das Ganze habe ich schon mal davor gemacht, ich glaube, es müsste der Sommer 2021 gewesen sein. Da hatte ich einen Text für die FAZ geschrieben, der ist leider nur in der Printzeitung erschienen. Also in gewisser Weise ein Relikt inzwischen. Und auch da ging es um die Community hinter Shadow of the Colossus. Und das Ganze ist ein relativ großer Themenkomplex, der mich aber unglaublich fasziniert, weil bis heute ist die Community hinter diesem Spiel aktiv und ja, sucht quasi nach versteckten Geheimnissen im Spiel. Ich glaube, das ist die einfachste Art und Weise, das zu umschreiben. Das Ganze hat natürlich angefangen mit dem Release von Shadow of the Colossus 2005 auf der PS2. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das schon dein erster Berührungspunkt mit dem Spiel war. Bei dir wahrscheinlich schon, bei mir tatsächlich nicht. Das erste Mal, dass ich es gespielt habe, und auch Ico, den Vorgänger, war erst 2011 mit der HD-Edition, die nochmal auf der PS3 aufgelegt wurde.
Ja, da erinnere ich mich noch sehr genau daran. Du hast den Release ja genannt, ich war damals 32 Jahre alt. Seit 5 Jahren war ich Redakteur, also noch recht jung im Amt. Und als Shadow of the Colossus da aus dem Schatten der PS2 trat, die ja, ich glaube, ein Jahr später abgelöst wurde von der PS3, da war ich einfach nur komplett hin und weg und erstaunt. Und ich hatte damals schon herausragende Spiele besprochen, immerhin. Also ein Shenmue, ein Baldur's Gate 2, Metroid Prime 2, Planescape Torment, Silent Hill 2 oder auch Resident Evil 4. Aber ich habe in der Zeit, also ich hatte noch nie diese Mischung aus Gänsehaut und Ehrfurcht, aus so emotionale Anbindung an ein Action-Adventure. Das klingt heute vielleicht im Zeitalter der ganzen Independent-Spiele, die ja schon sich spezialisieren auf bestimmte Momente des Erlebnisses. Das klingt das vielleicht ein bisschen bizarr, aber damals war das was unheimlich Besonderes und dann war da diese regelrechte Verblüffung. Ich habe mich, wenn man so möchte, gefühlt wie ein kleines Kind, das gerade ein unfassbares Weihnachtsgeschenk bekommen hat, mit dem es überhaupt nicht gerechnet hat. Also das war, also von daher ja, das ist mir noch in guter Erinnerung.
Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich wünsche mir, dass ich es auch auf der PS2 erlebt hätte, aber es war dann nun mal die PS3 ein paar Jahre später. Und auch das Remake dann für die PS4 von 2018 hat mich unfassbar beeindruckt und ich würde sagen, das zählt auch in meinen Augen mit zu den besten Remakes. Es ist sehr originalgetreu, man kann sich auch ein bisschen darüber streiten, was jetzt ein Remake als solches qualifiziert und was nicht. Aber ich fand, 2018 hatte Bluepoint Games da wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Und ich denke, sonst hätten die sich auch nicht für das Remake von Demon's Souls qualifiziert. Also ja, zwei Erfahrungen, einmal auf der PS3 und einmal auf der PS4, die ich fantastisch fand. Und es ging wahrscheinlich vielen so, mich hat dieses Spiel nicht losgelassen, weil alles in Verbindung hat so eine gewisse Faszination. Die Welt, die Kolosse an sich, diese ganze, ja, sehr, sehr, wenn man das überhaupt so nennen kann, die sehr kryptische Handlung, dass man eine Frau auf einen Altar legt, eine Stimme in einer fiktiven Sprache sagt, man muss 16 Kolosse erlegen. Das wirkt alles sehr seltsam. Das hat alles, ja, so eine gewisse Märchenatmosphäre. Und durch ein bisschen Recherche bin ich dann darauf gestoßen, es gibt eine wahnsinnig große und wahnsinnig aktive Community hinter Shadow of the Colossus. Das Ganze hat tatsächlich 2006, 2007 angefangen, in dem damals sogenannten PlayStation Forum. Ich kann direkt sagen, für die Leute, die es interessiert, dazu gibt es ein Video von dem YouTuber Jacob Geller. Das Ganze heißt, also erstmal, das Ganze geht 22 Minuten, ihr müsst ein kleines bisschen Zeit mitbringen. Und das Ganze heißt The Decade Long Quest for Shadow of the Colossus Last Secret. Und darin stellt dieser YouTuber das komplette PlayStation Forum vor. Das sind inzwischen, man kann sich das als eine ausgedruckte Datei, man kann sich das als Datei herunterladen und wenn man so viel Seiten hat, ausdrucken gerne. Das sind aber fast 2000 Seiten. Dieses Forum geht über hunderte von Seiten und dort tauschen, ja, die Spieler und die Spielerinnen von Shadow of the Colossus alle Funde aus, alle Dinge, die sie als Rätsel sehen im Spiel, alle Dinge, die ihnen unklar sind, alle offenen Fragen. Und das Ganze ist in einem Zeitraum passiert zwischen 2007 und ja, bis in die Anfang 2010er Jahre. Und diese Community hat mich unfassbar fasziniert, weil dort so viel Herzblut, so viel Motivation, so viel Gemeinschaft da drin gesteckt hat. Und das wurde alles nur von, ja, von einem Videospiel ausgelöst. Und es war für mich ein unfassbar schönes Beispiel, dass Videospiele so einen Dialog anstoßen können.
Zumal man ja sagen muss, für alle, die es nicht wissen, ich gehe davon aus, die meisten wissen es natürlich, dass es hier um ein Abenteuer geht, das ja keinerlei Online-Komponente hat. Und es hat sich eine, wie du das erzählst, eine Community gebildet, alleine um die Tatsache oder alleine um die Fragen der Welt herum, wenn ich dich richtig verstanden habe, um alles Mögliche zu ergründen, was es da an möglichen Geheimnissen gibt.
Zum einen das, also zum einen beziehen sich dort sehr viele Fragen auf die Welt. Es gibt das große Gerücht, was sich bis heute hält, aber was definitiv nicht der Fall ist, nach einem 17. Koloss, nach einem letzten großen versteckten Koloss. Es gab wahnsinnig viele biblische Interpretationen. Was bedeutet dieses Zeichen? Gibt es irgendwelche Verbindungen zum Garten von Eden? Also wahnsinnig viele Dinge. Einfach, weil Shadow of the Colossus mit dieser Mystik und mit dieser Kryptik sehr gespielt hat. Und dadurch ist einfach diese Faszination entstanden, dass Leute sich gefragt haben, es muss mehr dahinter stecken. Und wenn man das Spiel nur ein einziges Mal durchspielt, dann denkt man sich wahrscheinlich, ja, das war eine hervorragende Erfahrung, die werde ich ewig mit mir tragen. Man kann allerdings relativ viele Items im Spiel freischalten, wenn man das Ganze mehrfach durchspielt. Dann bekommt man auf einmal eine Art kleinen Fallschirm. Dann bekommt man neue Waffen, die komplett unnötig sind für den weiteren Spielverlauf. Man bekommt auch, ja, eine Art Werkzeug, das eigentlich überhaupt keinen Nutzen hat. Und das hat die Diskussion immer wieder angetrieben und immer wieder angetrieben. Es muss irgendwo einen Nutzen dafür geben, weil Videospielentwicklung ist verdammt teuer. Man verschwendet keine Ressourcen, wenn man die nicht irgendwo einsetzen kann. Und dadurch ist immer wieder diese Frage entstanden, warum gibt es diese Inhalte überhaupt? Man hat dann später auch noch eine Art Garten gefunden, der versteckt ist, aber niemand konnte sich erklären, warum ist dieser Inhalt überhaupt im Spiel?
Ja, also während der Entwicklung von Shadow of the Colossus wurde auch einiges gestrichen. Als das Team gemerkt hat, dass es zu viel war letztlich. Ich glaube, es sollten über 40 Kolosse in der ersten Version sein. Ich bin auch ganz froh, dass das Konzept eines Multiplayer-Spiels, dafür war nämlich Shadow of the Colossus oder der Prototyp zunächst ausgelegt, nach Heiko, dass das dann irgendwann im Papierkorb wanderte, weil Fumito Ueda recht glaubwürdig Sony klar machen konnte. Ähnlich wie übrigens Naughty Dog, The Last of Us wird kein Multiplayer-Universum sein. Und damals hat Fumito Ueda einfach gesagt, wenn wir das im Multiplayer-Bereich, und wir reden hier immerhin über die PlayStation 2, und das ist jetzt fast 20 Jahre her, er hat gesagt, wir können das nicht schaffen. Die Inhalte, die wir dafür machen müssen, und das Team, was wir dafür haben, ist zu klein. Und man darf ja nicht vergessen, dass im Laufe der Zeit waren es, glaube ich, knapp 40 Entwickler, die Ueda hatte. Es gab natürlich so ein gewisses Auf und Ab, aber das war eben ein reines Solo-Abenteuer ohne irgendwelche Netzwerkkomponenten, das zunächst viel größer angelegt war, aber dann aufgrund der Akribie, mit der sich Ueda und sein Team eben auch auf die einzelnen Kolosse gestürzt haben, die ja einfach unfassbar ist, weil das sind eben nicht nur Level im Level, die sich da bewegen, was schon das erste große, innovative Meisterstück eigentlich ist, der Videospielgeschichte, dass man sich da auf bewegten Level im Level orientieren und hochklettern muss und so weiter, sondern die haben ja auch einen eigenen Charakter tatsächlich. Die bewegen sich, je nachdem, welchem Koloss man begegnet, hat er eine andere Strategie, eine andere Reaktion. Manche greifen dich sofort an, manche beobachten dich erst, manche reagieren darauf, wie du auf deinem Pferd aggro unterwegs bist. Heute wirkt das alles vielleicht so, wie soll ich sagen, so selbstverständlich, weil wir es gewohnt sind, dass große Bosse da auf dem Bildschirm auftauchen. Aber das war schon einzigartig und ich kann mir vorstellen, dass diese Fantasy-Welt, die auch ein großes Mysterium war, weil sie beruhte natürlich nicht auf irgendeiner Lizenz. Es gab keine Kurzgeschichten, es gab keine Literatur dazu. Die ist aus dem Nichts erschaffen worden. Und die Story schickt diesen jugendlichen Helden ja in ein verbotenes Land. Und er überschreitet da eine territoriale und religiöse Grenze in dem Moment, wo er, wie du das beschrieben hast, auf seinem Pferd die tote Lady transportiert, die er wiederbeleben möchte. Und ich als Spieler, ich muss etwas Uraltes und auch in dem Moment Schönes, also diese Kolosse, und das war das, was mich damals fasziniert hat, die sind laut Story uralt, die waren schon immer da. Und die haben natürlich auch eine spezielle Funktion. Und ich muss dieses Uralte und Schöne töten. Ich muss also eine Verbindung trennen, die ewig da war, und ein Tabu brechen, indem ich mich überhaupt wage, in dieses Land zu gehen, um etwas Verstorbenes und Schönes, das ich auf dem Sattel trage, wieder zu beleben. Und alleine das, ich konnte das damals auch gar nicht alles so in Worte fassen, und ich gehe gleich auch nochmal auf ein paar Dinge ein, die mir gar nicht bewusst waren, aber die diese Community mit Sicherheit herausgefunden hat. Aber vielleicht habe ich auch deshalb in diesem Moment des Todes, ich erinnere mich, also das geht auch nicht mehr aus meinem Kopf raus, diese Blutfontänen, dieses schwarze Blut, dann diese Schreie, dieser Moment, wenn ich mein Schwert in die verwundbare Stelle ramme, der hat auch für so eine Art von, ja nicht Scham oder so, man ist ja auch Spieler, aber trotzdem war da ein Gefühl von ungewöhnlicher Trauer. Das hatte ich noch nie in irgendeinem Videospiel, und es ging ja hier nicht um einen Menschen oder irgendwas, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses Spiel eben schon vermittelt, dass man etwas Schönes, Altes vernichtet. Und man war in dieser Ambivalenz, denn man wollte ja auch seine, man wollte die Lady ja auch wiederbeleben. Also von daher ist dieses Spiel in seinen Widersprüchen und in seiner Rätselhaftigkeit bietet sich das natürlich super dafür an, dass man versucht, in dem Sinne hinter diese Geheimnisse zu schauen.
Es gibt, denke ich, keines, oder machen wir mal keinen Superlativ, es gibt, denke ich, nur wahnsinnig wenig Spiele, die so eine Sogkraft, die auch so eine Atmosphäre haben, wie es nun mal Shadow of the Colossus hat. Und das ist bestimmt einer der ganz großen Gründe, warum bis heute so eine große Faszination rund um dieses Spiel herrscht. Und wie du vorhin schon gesagt hast, eigentlich hat Ueda und sein Team Aiko, eigentlich hatte man mehr Kolosse geplant. Und natürlich hat das die Community auch rausgefunden. Und hat quasi alle Konzeptzeichnungen zusammengetragen, jeden Fitzel an Informationen, den die Entwicklerin irgendwie irgendwo mal haben fallen lassen, und haben eben zusammengetragen, was noch geplant war. Inzwischen gibt es sogar eigene Fanmods, die diese Community erstellt hat für die vermeintlichen Kolosse, die dann halt neben Spiel erschienen sind. Also eine ungeheure Energie, die diese Community da reingesteckt hat. Und ich würde sagen, dass die Hochzeit von dieser Community schon zwischen 2007 und 2009 war. Zu der Zeit, Mitte 2000er, Ende 2000er, da hat natürlich noch eine ganz andere Forenkultur geherrscht. Da war viel mehr Betrieb in Foren, viel mehr Interaktivität, viel mehr Austausch. Das ist natürlich zurückgegangen. Und es war immer diese große Frage in der Community: Gibt es nur einen Koloss? Welche Geheimnisse gibt es? Gibt es überhaupt eine Antwort? Die berühmte Sinnessuche. Und 2009 gab es einen User namens Pickhol, der quasi mit den damals technischen Neuheiten der Data Mining betreiben konnte. Also der konnte das Spiel quasi emulieren auf einem PC und konnte dadurch eben ja hinter die Programmiersprache gucken und konnte eben seinen Charakter durch Wände glitschen lassen etc. Und dann hat sich damals herausgestellt, ja, die große Hoffnung dieser Community, diese große Katharsis, auf die alle gehofft haben, der 17. Koloss, den gibt's leider nicht. Es gibt nicht das große Geheimnis, was man sich gewünscht hat. Dafür hat man aber andere Sachen gefunden. Pickhol, dieser User, hat zum Beispiel einen Damm entdeckt, den sogenannten Beta-Damm, der komplett abseits der Spielwelt war, also auch innerhalb des Spielecodes. Ein fertig programmierter Damm, der aber trotzdem irgendwo im Delirium im Spiel verschwunden ist, den hatte man aber voll programmiert gefunden. Und noch ganz viele andere Sachen, dass quasi unterhalb der Welt noch teilweise Ebenen sind und noch teilweise andere Welten. Und dadurch hat diese Community einerseits das große Geheimnis verloren, weil es das eben nicht gibt, aber ganz viele neue kleine gefunden. Und diese Arbeit ist so akribisch gewesen, dass Bluepoint für ihr 2018er Remake sogar gesagt haben, okay, all diese Informationen benutzen wir für unser Remake.
Ja, das ist faszinierend, dass ein Spiel in der Lage ist, die Fantasie der Leute auch so nachhaltig anzuregen, dass es wie so ein Artefakt wirkt, was nicht komplett entschlüsselt ist, obwohl man es doch durchgespielt hat, dass es alleine so nachhallen kann, dass sich da etwas bildet. Das spricht schon für sich. Denn normalerweise geht es, nachdem ein Spiel dechiffriert wurde, indem halt die ganze Welt es durchgespielt hat, indem es überall im Laden war und so weiter, da geht es nur noch dadurch, es komplett mit Lösungen, Walkthroughs, Tipps und dann kommt das Add-on und vielleicht noch ein New Game Plus und noch ein Plus. Also es wird im Grunde noch mal richtig, das Bestehende wird noch mal wiederholt und es wird noch mal durchgekaut. Aber es ist ganz selten der Fall, dass ich selbst bei den größten Spielreleases, die es aktuell gibt, ich mache mal eine Klammer um Elden Ring und solche Sachen, weil es da auch sehr viele Fragen gibt, die auch darauf beruhen, dass die Spielwelt eine ähnliche Rätselhaftigkeit besitzt. Aber ansonsten ist es eher so, dass die Spiele dann durchschaut, dechiffriert und abgehakt sind und nicht mehr viel zu bieten haben in dem Sinne, schon gar nicht auf dieser Ebene. Und was ich damals nicht wusste, ist, das erste Rätsel ist ja auch schon, ist dieses Shadow of the Colossus, weil es natürlich nach Ico erschienen ist. Das ist ja 2001 für die PlayStation in den Handel gekommen und das war auch schon, da hat man schon gesehen, was dieser Fumito Ueda kann. Das war ja auch schon eine stille Fantasy, da war das Märchenhafte schon drin und das Brutalistische auch. Da war das Traurige drin und das Heroische schon. Und natürlich auch das Pärchen. Und nicht ohne Grund hat dieses Ico ja auch den Schöpfer der Souls-Reihe, Hidetaka Miyazaki, so begeistert, 2001, dass er Videospiele machen wollte. Das ist auch etwas, was mich immer wieder verblüfft, dass der Mann erst so spät eingestiegen ist und mit diesem Impuls. Aber was ich sagen wollte, diese Rätselhaftigkeit von Shadow of the Colossus, die beginnt schon damit, dass es eigentlich, ist es der Nachfolger zu Ico. Und so sollte es laut Sony und laut des Publishers auch konzipiert werden. Wie gesagt, erst als Multiplayer-Spiel, dann aber reduziert auf ein Solo-Abenteuer. Intern bei Team Ico und Fumito Ueda hat man sich da gar nicht so festlegen lassen darauf. Ico hat sich halt auch nicht so gut verkauft und Ziel von Shadow of the Colossus war es auch, in erster Linie durch mehr Action tatsächlich mehr Leute zu erreichen und das Ganze erfolgreich zu gestalten. Was ich damit sagen will ist, wenn man dieses Shadow of the Colossus dann durchspielt, dann erscheint es gar nicht mehr unbedingt wie Nachfolger. Es hat ja ohnehin thematisch auf den ersten Blick keine Bezüge erzählerisch. Dann, wenn man genau hinschaut, schon ergeben sich Dinge in der Ästhetik, in der Fantasy-Welt, die natürlich vergleichbar ist. Und da beginnt ja schon das Kopfkino. Und wenn man dieses Spiel mit seinen 16 Kolossen durchspielt, dann wirkt es ja auch eher wie ein Prequel. Dann wirkt es fast wie die Vorgeschichte. Denn das, was da passiert, das werde ich jetzt nicht spoilern, obwohl es schon bekannt ist, aber letztlich ist das ja auch eine Leistung schon, eine mysteriöse, dass man das Gefühl hat, okay, danach könnte Ico beginnen. Also das ist ja auch eines dieser Geheimnisse, die mir, als ich es damals besprochen habe, die nicht in meinen Text geflossen sind, aus verschiedenen Gründen. Und ein anderes, das hast du schon angedeutet, ich glaube, du hast biblische Bezugspunkte genannt. Was ich damals gar nicht bemerkt habe und auch nicht in meine Rezension eingeflossen ist, ist die Tatsache, dass die Gestalt, mit der man dort spricht in dem Tempel, Dormin, dass das ja ein Anagramm ist für Nimrod. Und das ist natürlich etwas, was mir auch erst sehr spät bewusst geworden ist, dass die Story da indirekt tatsächlich mit altorientalischen Mythen rund um Babylon spielt. Sowohl was die Sprachverwirrung angeht, man hört ja nur ein Kauderwelsch, als auch die Rolle des Dormin, a.k.a. Nimrod. Und diesem Nimrod wird ja nachgesagt, halb historisch, sage ich jetzt mal, in der Legende, dass er den Turm von Babel in Auftrag gegeben hat, den Bau. Und da trifft es eben nicht nur biblische, sondern eben auch altorientalische Überlieferungen. Und das ist auch so ein kleines Geheimnis, das mir, als ich es gespielt habe, überhaupt nicht bewusst war, dass dieses Abenteuer in dieser Hinsicht eben auch solche Bezugspunkte hat.
Und ich gehe fest davon aus, dass das alles die Absicht von Ueda war. Also, dass er eben dieses, ja, geheimnisvolle Storytelling mag, dass er die Bezüge zu anderen Kulturen und anderen Religionen von vornherein beabsichtigt hat. All diese Theorien und wahrscheinlich noch viel mehrere haben auch diese Community herausgefunden, die sich selbst eigentlich Secret Seekers genannt hat, also quasi die Schatzsucher. Und es ist wahnsinnig faszinierend, sich durch diese 2000 Seiten durchzulesen, wenn man denn die Zeit und die Muße dafür hat. Die neuen Waffen, die man nach mehrmaligem Durchspielen freischalten kann, da findet man zum Beispiel eine Harpune, und dann kommen direkt biblische Bezüge, oder welche Sagengestalt hat eine Harpune, was könnte die bedeuten, könnte man damit irgendetwas weiter freischalten. Also man hat sich wirklich fast schon auf einem akademischen Niveau bewegt, indem man Bezüge zu allen möglichen anderen, ja, kulturellen Bereichen herstellen wollte, nur in der Hoffnung darauf, dass Fumito Ueda vielleicht doch noch etwas versteckt hat. Und auch zum Thema Aiko. Allein schon die optische Identität zwischen Aiko und Shadow of the Colossus, die ist ja sehr hoch. Also man kann ja sehr leicht den Eindruck gewinnen, dass auch beide Spiele und auch dann Last Guardian, das dritte, dass alle drei in derselben Welt spielen. Dass es irgendwo ja dieselbe verlassene Hochkultur oder dieselbe verlassene Zivilisation ist. Also da hat Fumito Ueda das Ganze sehr wahrscheinlich beabsichtigt. Das würde ich mir bei so einem, ich will nicht sagen wahnsinnigem, aber bei so einem akribischen Autor wie dem, das kann ich mir dann doch sehr gut denken.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Handschrift erkennbar, ein Stil, eine gewisse, und darüber hinaus auch eine gewisse Fantasy-Ästhetik, die umgehend dazu animiert, sich vorzustellen, dass das Teil eines großen Ganzen ist, diese drei Spiele. Und das ist ja auch nicht abwegig, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie esoterisch oder sowas. Man muss ja nur mal schauen, wie die Figuren designt sind, welche Bezüge es gibt, nicht nur über das Äußere, sondern auch über die Story, die erzählt wird, die Art und Weise, wie die Leute angezogen sind, also die Mode und die Waffen, wie all das zusammenspielt. Und das ist auch das Schöne, dass das trotz der Reduzierung, der totalen Reduzierung, auf wenig Ausrüstung, wenig Waffen, wenig Hinweise. Auch das Storytelling hält sich ja komplett zurück. Und trotz der Tatsache, oder vielleicht gerade aufgrund der Tatsache, wird eben die Fantasie angeregt, um Dinge zu füllen, die das Spiel selber nicht verrät. Und das Schöne, das Wunderbare an diesem Spiel ist ja, dass es das selbst bis in die Architektur hineinträgt. Wenn du eben, heutzutage ist das auch nichts mehr Besonderes, also das Environmental Storytelling und so weiter, aber Shadow of the Colossus gehört da noch zu den absolut eindrucksvollsten Beispielen dafür, wie man aus Ruinen, Brücken, Monumenten, wie man die benutzen kann innerhalb der Landschaft, um Geschichten zu erzählen. Um einem das Gefühl zu geben als Spieler, dass da auch eine Geschichte in der Landschaft steckt, dass hier irgendwann vor Hunderten, vor Tausenden Jahren was passiert ist, dass es deshalb zu den Einstürzen kam, zu den Verwitterungen. Und auch das war so ein Kopfkino, das ich damals erstmal fassen musste für mich als Redakteur, weil Spiele sonst immer so offensichtlich beeindruckt haben oder so offensichtlich was erzählt haben. Und hier war das, was hinter den Kulissen steckte, hinter diesen ganzen Gipfeln und den Wolken des Spiels, das war eben nicht so direkt zu fassen. Das war aber auf eine angenehme Art nebulös. Und das hat mich dann an Situationen erinnert, wenn ich zum Beispiel in einem Museum vor einem unfassbar tollen Gemälde stehe und einfach verblüfft mich hinsetze, mir das anschaue und das so sacken lasse. So war auch Shadow of the Colossus in Teilen. Rein visuell.
Das finde ich erstmal einen wunderschönen Vergleich mit dem Museum. Und ich hatte damals in meinem Text, hatte ich das Ganze beschrieben als einen, ja, als einen konstanten Kreislauf aus Suchen, aus einem potenziellen Fund und aus der Interpretation davon. Also im Grunde das, was Archäologen machen, weil alles, was man gefunden hat, und wenn es nur die kleinste, ja, die kleinste Sache war, dass zum Beispiel irgendeine Steinformation etwas ungewöhnlich aussah, darüber wurde sich dann direkt, ja, ausgetauscht. Es wurden direkt Diskussionen und verschiedene Interpretationen ausgetauscht. Und dieser Pickhol, der eben 2009 mit dem Emulieren das Ganze dann quasi aufgelöst hat, hat wahnsinnig viele andere Sachen gefunden. Es wurden verschiedene Versionen es wurden verschiedene Versionen miteinander verglichen, zum Beispiel eine PAL-Version mit anderen, die amerikanische mit der japanischen, und jede noch so kleine Änderung wurde dann wirklich minutiös, ganz detailliert aufgelistet. Und für mein Projekt habe ich quasi mit dem, ich will nicht sagen Oberhaupt, aber er selber bezeichnet sich als Archivar, mit dem Archivar von dieser ganzen Community gesprochen. Dieser Mann heißt Nomad Colossus. Der ist seit weit über 10 Jahren in dieser Community aktiv. Und ich muss jetzt nicht seinen Namen verraten oder ähnliches. Es ist ein Australier, der dieses Spiel auf den Kopf gestellt hat wie niemand anders. Und der einen großen Teil seines Lebens und unfassbar viel Herzblut dort hineingesteckt hat. Es gibt auch einen gleichnamigen YouTube-Kanal mit, ich glaube, um die 75.000 Abonnentinnen. Und viel wichtiger ist eigentlich Nomads Blog. Das ist wahrscheinlich mit der umfangreichste Blog, den ich je in meinem Leben gelesen habe. Das ist der Blog, den Bluepoint quasi benutzt hat, damit sie ihr Remake möglichst detailgetreu machen können. Und mit diesem User habe ich halt gesprochen, was das Ganze für ihn bedeutet, wie er zu der Community steht, was auch er von der Community zurückbekommen hat, und diesem Mann zuzuhören, wie er dieses Spiel verfolgt hat, wie er quasi jede kleine Veränderung notiert hat, wie er diese Community verfolgt hat, wie er quasi alles mitgenommen und auch archiviert hat. Wahnsinnig beeindruckend. Er ist auch derjenige, der dieses damalige PlayStation-Forum, das ist inzwischen leider geschlossen worden und ja, leider gelöscht worden, der hat es komplett archiviert, der hat es auch öffentlich zum Download angeboten. Also dieser Mann ist quasi, ja, der größte Historiker hinter Shadow of the Colossus und für mich ein wahnsinnig schönes Beispiel, was Spiele, was interaktive Spiele einfach anstellen können und was für eine Art Community sich daraus entwickeln kann.
Ja, und diese Akribie, die in diesem Spiel steckt, die hat natürlich auch Gründe, die eben auch in Fumito Ueda liegen und in seiner Vergangenheit. Dass man da so viele Details finden kann, ist eben nicht rein zufällig, sondern hat einfach damit zu tun, dass hier ein Künstler, ein studierter Künstler, seine Vision von einem Spiel konsequent, und zwar in der Leitung, nicht irgendwie in der Art Direction oder in so einem Nebenbereich, sondern konsequent in der Leitung durchziehen konnte. Sony war von den ersten Studien-Betas von Shadow of the Colossus so angetan, so begeistert, wie die sich da bewegten, wie die aussahen, wie die reagierten, dass die ihm freie Hand gegeben haben damals. Denn die haben selber nicht damit gerechnet, dass das tatsächlich auf der PlayStation 2 möglich ist. Also da wurden auch auf der rein technischen Ebene, die vielleicht gerade bei diesem Spiel auch deshalb immer so ein bisschen untergeht, weil so diese kleinen Makel dann diskutiert worden sind, auch von einigen spießigen Rezensenten tatsächlich. Klar war das Spiel nicht, wie soll ich sagen, das lief nicht super flüssig in bestmöglicher Pracht auf der PlayStation 2, aber dass diese alte Konsole das überhaupt inszenieren konnte, lag an der unfassbar großen Leistung des Teams dahinter, dass eben auch einige technische Dinge, die in Sachen Beleuchtung und so für heute, für unsere Verhältnisse selbstverständlich sind, aber die waren damals ein Novum einfach. Also im Grunde wurde da zum ersten Mal HDR simuliert. Und auch was die KI und die Animationen angeht, die noch viel wichtiger für mich jetzt waren, war das unfassbar, was ich da sehen konnte. Und all das fast ohne Ladezeit in offener Welt. Aber um jetzt zu dieser Akribie zurückzukehren und zum Künstler, das hatte natürlich auch eine gewisse Schattenseite. Die ist jetzt vielleicht für Japaner nicht so ungewöhnlich, aber Fumito Ueda war sehr pedantisch. Der musste im Grunde alles absegnen an Skizzen, an Animationen, an, sie haben das ja übrigens auch nicht, wie damals noch oft so, erst per Hand gezeichnet und diese Zeichnung dann als Skizzen animiert und so weiter umgesetzt und visualisiert, sondern da wurde alles digital gemacht, eben aber auch gezeichnet, nur nicht eben auf Papier. Und das Team hat gemerkt, dass es Verstärkung braucht, und da haben sich 500 Leute beworben, um gerade im visuellen Bereich mitzuhelfen. Und zwar von der kleinen Eidechse eben bis zum großen Koloss, um eben diese Details zu erschaffen. Von diesen 500 Bewerbern hat Fumito Ueda nur 10 ausgewählt, und selbst diese 10 waren ihm letztlich nicht gut genug. Und daran erkennt man ja schon seinen Maßstab, also dass er nicht nur leidenschaftlich war in dem, was er ausdrücken wollte, sondern in diesem Sinne auch besessen, regelrecht. Also der hat den Leuten über die Schulter geguckt und gesagt, so oder so. Die Schattenseite ist natürlich auch, dass die Entwicklungszeit unter so etwas leidet. Das wurde bei The Last Guardian dann noch ein bisschen offensichtlicher. Shadow of the Colossus brauchte zwar auch ein paar Jahre, aber eben nicht so lange wie The Last Guardian. Aber für mich gehört diese Biografie von Ueda, dass er eben Kunst studiert hat, dass er von klein auf schon gezeichnet hat, und zwar am liebsten Kreaturen und Wesen. Seine erste Auszeichnung hat er bekommen für eine Schildkröte, die es ja dann auch geschafft hat in das Spiel. Seine erste Auszeichnung hat er eben für eine Schildkröte bekommen, die fast den Rahmen des Bildes gesprengt hat. Die war so detailliert gezeichnet, aber dieses Bild passte eigentlich gar nicht da. Man hatte das Gefühl, der will mehr, der braucht mehr Platz, der braucht eine offene Welt. Und mit diesen $1,000, die er damals gewonnen hat, ich glaube, das war auch ein Wettbewerb von Sony, hat er in einem Einkaufszentrum in Tokio eine Installation gemacht. Und zwar so ein Glaskasten, da war Sand drin, den hat er so konstruiert, dass man Spuren gesehen hat und Fußabdrücke. Und dann hat er, glaube ich, ein Schild davor gemacht, da stand dann sowas drauf wie Vorsicht, nicht berühren, da ist, ich weiß nicht, ob da eine Katze drin ist, irgendwie sowas. Und dann hat er sich versteckt im Hintergrund und hat geschaut, wie die Leute in diesem Einkaufszentrum eben vor diesen Glaskasten gegangen sind. Und in dem Moment, wo sie so neugierig waren, dass sie hinüberschauen mussten oder wollten in dieses kleine Terrarium oder was das war, hat er eben Mechanismus bedient, dass der Sand aufgewühlt wurde oder nach oben sprengte. Und in dem Moment haben sich die Leute dann erschrocken. Und das war, hat er in einem Interview erzählt, eine große Freude für ihn. Und wenn ich das jetzt mal übertrage, diese Faszination an Wesen, an der Erschaffung von Dingen, die Leute verblüffen, überraschen, die war schon da, bevor Aiko überhaupt konzipiert war. Also das ist auch eine schöne Anekdote.
Also dein Beispiel oder die ganze Auflistung von Uedas Historie, es erinnert mich sehr an einen anderen Künstler, an Stanley Kubrick, den großen Filmemacher, der auch, ja, ich will fast schon sagen, diktatorisch bei seinem Filmdreh war, der in jedem Bereich, der in allen Belangen das letzte Wort haben musste, der den Kameramännern selber noch gesagt hat, ich mache die Kamera selber, ich mache den Schnitt selber, ich kümmere mich um alles selbst. Das klingt sehr nach einer Parallele zu Fumito Ueda, wenn der so akribisch sein Werk kontrollieren wollte.
Ja, und ich sehe das als Spieler, als Interessierter an Fiktion und Fantastik im weitesten Sinne, sehe ich das eher positiv, wenn jemand so dahinterher ist und dieses Tyrannische kann auch sehr fruchtbar sein, was das angeht. Also wenn jemand wirklich eine Vision konsequent verfolgen kann, bis das Ergebnis seiner Vorstellung entspricht, das lässt sich nicht auf jedes Spiel übertragen, und auch das Team kann einiges beitragen. Aber ich habe in der Vergangenheit oftmals auch gehört, auch von verantwortlichen Lead-Designern sogar, dass Dinge verwässert werden in demokratischen Abstimmungen auf der einen Seite, also wenn sich jetzt 15 Leute diesen Koloss angucken und Ueda ist nur einer von vielen, weiß ich nicht, was rausgekommen wäre. Und auch über Ansagen von oben auf der anderen Seite. Das kann noch viel schlimmer sein, wenn sich ein Publisher mit einem Produktmanager einmischt, der dann sagt, nee, aber das muss jetzt schneller gehen und das. Das ist zwar alles auch verständlich auf der wirtschaftlichen Ebene, aber auf der künstlerischen kann das Gift sein. Und hier hatte Ueda, wie gesagt, freie Hand. Und was seine Akribie betrifft, die bezog sich ja auch auf das Pferd Agro. Das war damals die lebendigste, natürlichste Darstellung eines Pferdes überhaupt und ist bis heute auch noch. Bis heute gehört sie neben jenen aus Red Dead Redemption 2 zu den besten, die ich kenne. Und dass diese Vierbeiner so unheimlich lebendig wirken konnten und so realistisch aussahen, alle Gangarten beherrschten und sich so glaubwürdig verhielten. Also die scheuten ja, Agro scheute vor Abgründen, genehmigte sich eigenständig Ausritte, widersetzte sich bei Gefahr, steuerte sich also nicht, wie so oft in Videospielen, wie ein Auto, sondern wie ein Wesen mit eigenem Willen. Und auch dieses komplexe Verhalten ist Ueda zu verdanken, denn der hatte Erfahrung als Reiter und ließ die auch einfließen in Agro. Und der hatte halt dadurch einen ausgeprägten Sinn für animierten Realismus. Also vom muskelbewegten Fell bis zum Schatten. Und das war dann im Grunde auch schon so ein Vorbote für sein ganz großes Projekt und sollte seinen Höhepunkt finden halt in The Last Guardian in Form von Trico, wo er das nochmal auf eine ganz Ebene brachte, mit allem, sag ich mal, Vor- und Nachteilen, auch für das Team und für die Zeit der Entwicklung.
Das Pferd Agro ist gemessen an der Zeit vielleicht sogar das beeindruckendste, ich würde nicht mal nur sagen Pferd, sondern tatsächlich Videospiel-Lebewesen. Ja, Trico aus Last Guardian hatte auch seine Qualitäten und die Pferde in Red Dead Redemption 2 sind über jeden Zweifel erhaben. Aber gemessen an der Zeit und auch an dem technischen Stand, diese Art von Lebewesen, so eine Art Pferd 2005 technisch auch zu bewerkstelligen, das ist eine Nummer für sich. Das ist eine Nummer für sich und ähnlich verhält es sich mit dem Remake. Auch im Remake von 2018 hat dieses Pferd einen eigenen Charakter. Den spürt man definitiv. Man kann sich natürlich darüber streiten, dass die Steuerung vielleicht nicht wahnsinnig ausgereift ist. Aber auch wenn man das als einen negativen Punkt auslegen kann, das trägt dazu bei, dass dieses Pferd einen eigenen Charakter bekommt, dass es sich echt anfühlt, dass man wirklich den Eindruck hat, ja, ich als Wanda, als Charakter in Shadow of the Colossus, ich sitze gerade wirklich auf einem realen Pferd.
Und daran haben sich übrigens auch die Entwickler von Rockstar orientiert, als sie in Red Dead Redemption 2 diese gefühlte Trägheit in bestimmten Dingen eingebaut haben. Mir hat die unheimlich gut gefallen, weil sie den Moment in den Vordergrund stellt und nicht die Effizienz meiner Action, meiner Aktion. Ich weiß aber, dass es damals sowohl bei Shadow of the Colossus als auch The Last Guardian gab es kritische Stimmen, die gesagt haben, das ist zu träge, das reagiert nicht direkt, das, ja, weil das ist dieses Spielerfokussierte, dass alles auf mich reagieren muss, sofort in 0, nichts, aber das klammert komplett aus, dass eine Welt, die eine Glaubwürdigkeit haben soll, ja eben auch ihre eigenen Gesetze und Wesen hat. Und das habe ich viele Jahre vermisst, auch im Spieldesign, in vielen Abenteuern, auch in Rollenspielen. Und das ist eine Entscheidung gewesen von Ueda übrigens auch. Was hinzukommt, ich hatte vorhin diese Wehmut, diesen Anflug von Trauer beschrieben. In dem Moment, wenn man so einen Koloss fällt, wenn man ihn tötet mit dem Schwert. Und das hat damals, das war auch was Ungewöhnliches, als das Team das intern zum ersten Mal vorgeführt hat, und zwar musikalisch unterlegt. Ueda wollte ja eine seiner Inspirationen, also neben so Monstergeschichten wie Godzilla und natürlich The Legend of Zelda, war eine seiner Inspirationsquellen tatsächlich auch die Melancholie in Silent Hill. Auch in der Musik. Und er wollte ein ähnliches Gefühl erzeugen im Kampf gegen die Kolosse. Und wenn man sie letztlich besiegt und tötet und sie fallen, dann sieht das nicht nur visuell gut aus, das wird ja auch akustisch untermalt auf eine sehr eindringliche Art. Und als das zum ersten Mal vorgespielt wurde im Studio, gab es erstmal Gelächter im Team. Die meinten, das können wir doch nicht so nicht machen, das ist doch ein heroischer Sieg, warum soll jetzt diese Trauer da rein, so ungefähr. Weil man den Bosskampf einfach ganz anders in der Tradition verinnerlicht hatte, auch in Japan. der Boss, egal ob jetzt Godzilla oder irgendein Viech, was du bei Mega Man besiegst oder keine Ahnung wo, ist dein Feind, der wird getötet und dann kommt die heroische Posaune. Und nicht irgendwie, dann ist auf einmal kein Gefühl von Trauer oder Melancholie oder Abschied da. Warum auch? Und das ist ja auch eine ästhetische Revolution, wenn man so möchte, gewesen, dass Ueda auch das durchgedrückt hat. Das ist auch eine Facette, die es ja in Aiko so auf diese Art nicht gab. Da gab es die Schattenwesen, die einen verfolgt haben. Das waren klassische Feinde. Da hatte man natürlich kein Mitleid damit. Die haben einen irgendwann nur noch genervt. Und das ist eben eine neue Komponente. Und was mir da jetzt gerade eingefallen ist, du hattest vorhin die erwähnt, dass auch die Community Bezüge, was die Fantasy-Welt angeht. Also gibt es Verbindungen zwischen Shadow of the Colossus, Aiko? Was ist das für eine Welt? Gibt es Hinweise? Gibt es vergleichende Merkmale, Gemeinsamkeiten? Lässt sich dieses Fantasy-Universum entziffern, irgendwie durchleuchten? Aber es ist auch ein Merkmal, dass diese drei Spiele, Aiko, Shadow of the Colossus und The Last Guardian, die haben einige Gemeinsamkeiten, aber die sind entfernt vertraut. Die sind nicht direkt voneinander inspiriert, schon gar nicht von der Story. Also man kann nicht sagen, Teil 1, 2, 3, das geht überhaupt nicht. Man kann spekulieren, man kann Dinge aneinander fügen, aber es ist das entfernt Vertraute. Und das ist, glaube ich, das, was es auch unterscheidet von der Souls-Reihe. Nehmen wir jetzt ein Demon's Souls, ein Dark Souls, ein Bloodborne oder selbst die Souls-Reihe als Trilogie. Da hast du klare Linien, viel deutlichere Linien. Zwar auch nicht unbedingt erzählerisch, natürlich nicht. Und da hast du auch stilistische Gemeinsamkeiten. Aber dieses entfernt Vertraute haben eher diese drei Spiele. Dass man das Gefühl eben hat, okay, das könnte in einem Kosmos stattfinden. Und das hast du natürlich auf ästhetischer Ebene vielleicht selbst zwischen einem Bloodborne und einem Demon's Souls. Aber das ist noch was anderes. Die haben direktere Bezüge. Und vielleicht ist das auch die große Kunst von Ueda tatsächlich.
Das hast wohl nicht nur du gesehen, sondern eben auch wahnsinnig viele Teile von dieser Community. Die haben eben probiert, diese Verbindung zwischen den drei Spielen zu beweisen. Durch eine, ja, Vielzahl an vermeintlichen Beweisen. Dann gab es zum Beispiel die großen Theorien. Am Ende von Aiko steht man an einem Strand und in Shadow of the Colossus gibt es auch einen Strand. Und auf den ersten Blick, ja, ist dieser Strand derselbe. Nicht der gleiche, sondern tatsächlich derselbe. Und dann haben die Fans, die Community hat dann Zeichnungen angefertigt, Vogelperspektiven, probiert den Strand ganz genau zu vergleichen. Letztendlich gibt es dann doch einen deutlich größeren Unterschied, als man angenommen hat zwischen den beiden Stränden. Aber das sind eben immer wieder Sachen, die so eine Diskussion befeuert haben. Also immer wieder der Versuch zu beweisen, ja, diese Spiele haben tatsächlich eine Art, ja, Connected Universe, sie spielen in derselben Welt. Aber wirklich geschafft, das nachzuweisen, hat niemand.
Das Faszinierende ist die Sehnsucht, die sich dort ausdrückt, in diesem Vorhaben, auch diese drei Spiele zu durchleuchten. Das ist die Sehnsucht der Leute, die wollen, die wünschen sich vielleicht diese Fantasy-Welt des Ueda, die die Bezüge hat, oder die wünschen sich auf jeden Fall mehr, das kann man ja sagen, aber die wünschen sich auch, dass es da einen größeren Zusammenhang gibt, und das ist natürlich etwas, wenn Spiele so etwas auslösen, dass man nicht einfach sagt, wir wollen jetzt Teil 2, Teil 3, sondern nein, wir wollen, im Grunde wollen, würden wir gerne diese Welt als solche verstehen und wir würden uns gerne drin aufhalten, wir würden gerne mehr Abenteuer drin erleben. Das ist von dieser Community auch eine große Art von nicht nur Dankbarkeit, sondern fast Ehrerbietung. Es kann sein, dass es schon religiöse Züge annimmt, aber es ist natürlich auch eine hohe Form von einfach von Lob und Freude, dass dieses Universum überhaupt erschaffen worden ist, ne?
Ohne jeden Zweifel. Und der Ritterschlag, wenn man so sagen möchte, für dieses Engagement, für dieses wirklich gigantische Engagement von dieser Community, das kam tatsächlich mit dem Remake. Da gab es damals auch ein paar Berichte drüber, denn dieses Remake spielt sich 1:1 wie das Original von 2005, nur eben in zeitgemäßer Optik. Und tatsächlich würde ich sagen, das Videospiel das Shadow of the Colossus eines der Videospiele ist, die irgendwo zeitlos sind. Die kann ich an einer Hand abzählen, die ich noch dazu zählen würde. Und wenn man dieses Remake eben durchspielt, kommt ein Abspann. Und in diesem Abspann wird tatsächlich Nomad Colossus, also quasi der größte Sammler aus dieser Community, der wird namentlich erwähnt. Und als ich mit Nomad Colossus gesprochen habe, hat er gesagt, das ist quasi die größte Ehre gewesen, die er sich hätte vorstellen können. Und dass er wahnsinnig dankbar dafür war, dass man eben seine jahrelange Arbeit und sein ganzes Commitment eben so belohnt hat. Und zum einen dankt Bluepoint Nomad Colossus. Und zum anderen steht noch ein anderer Satz daneben, nämlich sie danken auch den 79 Steps of Enlightenment, also quasi den 79 Stufen zur Erleuchtung. Damals wusste man nicht, was das ist. Und es war quasi das letzte große Geheimnis, dass man neu in das Spiel integriert hat. Und daraufhin hat diese Community natürlich direkt angefangen zu suchen und sind fündig geworden. Diese 79 Stufen beziehen sich auf 79 eigentlich unmöglich zu findende kleine Goldtaler. Die sind überall in der Welt versteckt, an den unmöglichsten Orten. Also als normale Spielerin, man kann sich nicht vorstellen, wie komplex diese Goldmünzen versteckt waren. Man musste das Spiel teilweise mehrmals durchspielen, um an gewisse Items zu kommen, mit denen man dann wieder diese Duplonen erreichen kann. Und wenn man dann tatsächlich alle 79 gefunden hat, konnte man in die Mitte der Welt gehen, in den großen Schrein und konnte dieses letzte große Geheimnis lüften. Und dieses Geheimnis bestand darin, es hat sich eine geheime Kammer geöffnet und man findet dort eine Art schwarzes Schwert, das Schwert von Dormin, so heißt der letzte große Gegner im Spiel. Und ja, es ist quasi eine Belohnung für eine Community, die sich über Jahrzehnte hinweg immer wieder neu gefunden hat, die immer wieder neue Geheimnisse sowohl gefunden als auch, ja, auf ihre Art und Weise gelöst hat. Und es ist für mich ein Zeichen des Respekts gegenüber diesen Menschen und zum anderen auch, ja, eine sehr emotionale, eine sehr schöne Geschichte. Es ist immer noch so ein bisschen unsicher, warum sind es die 79 Stufen des 79 Steps? Man geht tatsächlich zu diesem Schwert, diese Kammer, man geht tatsächlich 79 Stufen herunter. Es gibt noch ein paar andere Interpretationen, die wird es auch wahrscheinlich immer geben, es wird immer neue geben. Aber alleine, dass man das anerkennt, was diese Community geleistet hat, was Nomad Colossus geleistet hat, wie viele Rätsel, wie viele Mysterien man dort gefunden hat und wie viele mögliche Lösungen man gefunden hat, ein wahnsinnig schönes Zeichen von Bluepoint. Und wenn man Kunst, wenn man Videospiele, wenn man Kunst als Konversation begreift, dann ist es eigentlich nichts anderes als ein Dialog zwischen einem, ja, fast 20 Jahre altem Spiel und den Spielerinnen, die das Spiel immer wieder neu entdecken. Und das ist so eine schöne Sache. Shadow of the Colossus von 2005 wurde entwickelt, wurde veröffentlicht. Die Leute haben es gespielt, haben es faszinierend gefunden, wollten weitere Geheimnisse entdecken. Die HD-Version kam 2011, auch die wurde auf den Kopf gestellt. Dann kam das Remake quasi als Antwort auf die Community mit diesem neuen Geheimnis. Und die Community hat wieder geantwortet, indem sie das Geheimnis eben in Rekordzeit gefunden hat. Und es ist für mich eine wahnsinnig schöne Geschichte im Gaming und einfach der Beweis dafür, dass diese Interaktivität von Videospielen einfach eine unfassbar große Bereicherung ist.
Ja, das hast du, schön in Zusammenhang gebracht und bei dem Begriff Kunst habe ich mich immer gescheut, eigentlich, den zu verwenden bei Videospielen, auch wenn ich eine Zeit lang verstanden habe, dass es in der kulturpolitischen Debatte, der spielepolitischen Debatte als dieses Medium so diffamiert worden ist, Stichwort Amokläufe und so weiter und Gewalt, da habe ich schon verstanden, warum man auch aus einem gewissen vielleicht trotz heraus gesagt hat, ja, aber das ist auch Kunst, so wie eben das andere, wie der Film, wie die Literatur, in dem Sinne. Nichtsdestotrotz erlebt man natürlich gerade als Spieleredakteur eben auch all das, was von der Stange kommt und all das, was so banal ist und all das, was so schnell durchschaut ist und all das, was einfach nur, auch das kann tolle Unterhaltung sein, die aber so weit weg ist von dem, was ich jetzt unter Kunst verstehe und ich könnte es auch nicht mal richtig definieren, dafür bin ich der Falsche. aber einige Dinge in diesem Abenteuer, die zeigen eben doch eine Nähe dahin tatsächlich. Du hast es schön beschrieben mit dieser Interaktion, die da stattfindet. Ich hatte, glaube ich, vorhin mal erwähnt, dass es mich erinnert wie ein Besuch im Museum, wenn ich ein Gemälde betrachte, dass es mich daran erinnert. Hinzu kam aber auch die Musik. Ich hatte sie schon erwähnt, aber was ich in der Form auch so noch nicht erlebt habe, war diese Ruhe vor dem nächsten Sturm. Die hat mir im Spielrhythmus sehr imponiert und das hat mich erinnert, damals schon, an die symphonischen Dichtungen des finnischen Komponisten Jean Sibelius. Der hatte auch immer diese lange Phasen der Stille, in denen man nur also da passierte gar nichts. Und auch in Shadow of the Colossus ist das so, dass du nur den Windrauschen hörst oder dann gibt's vielleicht ein paar wehmütige Akkorde und dann wechselt sich das mit brachialen Paukenschlägen ab, die die Erde regelrecht erzittern lassen. Also, dass das Videospiel in all seiner Ausdrucksmöglichkeit hier auch in Gänze genutzt worden ist, eben was das Visuelle betrifft, die Akustik, die Musik, aber eben auch das Erzählerische, das Hintergründige, das war auch deshalb so einzigartig damals, weil man darf ja nicht vergessen, dass diese ganze Independent-Welle, die ja heute dafür sorgt, dass du eben einzelne dieser Facetten auch so fokussiert findest. Also, wenn ich jetzt an ein Journey denke oder so. Aber all das passiert ja erst einige Jahre später nach Shadow of the Colossus. Und Braid kam 2008, Minecraft 2009 und noch andere Spiele haben das in dieser Zeit so angestoßen, was heute so selbstverständlich ist. Also, dass du sagen kannst, sag mir, welche Stimmung und welches Trauma und welches Artdesign du möchtest. Ich suche dir ein Spiel dazu. Das ist alles heute vorhanden, wenn man so möchte. Und trotz dieser Vielfalt kenne ich 20 Jahre nach diesem Meisterwerk kein vergleichbares Spiel. Und du hast vorhin das Schwarze Schwert erwähnt. Und das ist auch ein schöner Bezug. Denn ich hatte kürzlich Elric vorgestellt, den Fantasy-Roman. Und wenn ich, was diese Wirkung von Shadow of the Colossus angeht, etwas Vergleichbares suchen müsste und die Fantastik heranziehe, dann wäre das eben so ein Roman wie Elric von Michael Moorcock. Oder vielleicht ein Zeichentrickfilm wie Das letzte Einhorn oder Prinzessin Mononoke. Die haben wirklich, und das finde ich klasse, die lösen bei mir teilweise eine ähnliche Wirkung aus. Da hast du auch die jugendlich, sag ich mal, tragischen Helden. Du hast auch das Brutalistische, du hast die Natur, du hast das Märchenhafte. Und ähnlich wie diese Meisterwerke hält dieses Shadow of the Colossus vielleicht auch dem größten Kritiker einfach stand, den es da draußen so gibt. Und das ist letztlich die Zeit. Und wenn ich nach Jahrzehnten noch so wirken kann, so abliefern kann, dann in dem Moment bin ich auch bereit, den Begriff Kunstwerk für Videospiel zu gebrauchen.
Also wir kennen die ja zuweilen etwas leidige Diskussion mit, sind Videospiele Kunst oder nicht? Und irgendwo ist die Diskussion auch schwierig. Andererseits bin ich so ein bisschen leid. Ich denke mir immer, Kunst ist für mich persönlich immer subjektiv. Und wenn Kunst mit so vielen Leuten etwas macht, wie jetzt zum Beispiel von dieser Community, wenn so viele Leute sich dadurch angesprochen fühlen und quasi noch weitergehen, also über das Interaktive hinausgehen wollen und etwas Neues darin finden wollen, dann ist das in meinen Augen genügend, um eben, ja, ein Spiel als Kunst zu bezeichnen. Da mag man mir widersprechen, aber hey, ich bin dafür Diskussion offen. Kunst ist für mich eben Ansichtssache.
Vielleicht kann man noch einen kleinen Vergleich hinzuziehen. Die Leute haben sich ja auch über Jahrzehnte und Jahrhunderte Gedanken gemacht, wer oder was denn letztlich hinter dieser Mona Lisa steckt. Das ist jetzt, das war auch ein Rätsel in dem Sinne, wer wurde abgebildet und warum. Und ja, vielleicht ist, es gibt jedenfalls nicht viele Spiele, die so viele Ansatzpunkte bieten. Denn irgendwann kommt, ich hatte es ja schon erwähnt, der Walkthrough raus oder das Ganze auch in gedruckt mit allen Hintergründen und dann kann jeder nachlesen, was es da so gibt und was es nicht gibt und wie groß die Welt ist und wie viel Quadratkilometer sie hat und welche Items es gibt, welche Schwerter und so weiter. Und dieses Mysteriöse nach dem Finale zu behalten, nach dem Verkauf, vielleicht auch nach dem Erfolg, das muss man ja auch sagen, Shadow of the Colossus war natürlich wesentlich erfolgreicher als Ico und hat dazu geführt, dass Ueda den nächsten Auftrag quasi angenommen hat. Aber es ist natürlich weit entfernt von dem Erfolg anderer Spiele im Stile eines Zelda oder Red Dead Redemption hatte ich erwähnt oder eines Elder Scrolls. Also da kann es natürlich nicht mithalten. Nichtsdestotrotz hat es einen höheren Wert erreicht als viele der genannten, indem es eben die Fantasie nach dem Finale hinaus noch angeregt hat.
Ja, finanziell kann Shadow of the Colossus sich bestimmt nicht mit ganz vielen auch modernen Titeln messen. Es war erfolgreicher als Ico, ja. Aber ich glaube, das große Vermächtnis von diesem Spiel ist tatsächlich der kulturelle Einfluss, den es eben auf andere Spiele hatte. Und in zweiter Instanz eben dieses Beispiel, wie sich eine Community komplett ja extern entwickeln kann, ohne dass man die Leute eben dazu anregt, über Social Media animiert oder sonst was, sondern dass es eben aus einer reinen, ja, aus einer reinen intrinsischen Motivation herauskommt, dass man sich denkt, nein, ich kann nicht der Einzige sein, der hier in dieser Welt noch Geheimnisse sieht. Ich muss mich mit anderen zusammenschließen. Und das ist eigentlich der größte Grund, warum mich Shadow of the Colossus immer noch fasziniert und warum auch tatsächlich der Nomad Colossus bis heute Inhalte macht. Also bis heute findet er Dinge, bis heute trägt er Sachen zusammen und wahrscheinlich wird er das für den Rest seines Lebens machen.
Vielleicht strahlt auch diese gewisse Zurückhaltung und Bescheidenheit, die auch Fumito Ueda kennzeichnet als Spieldesigner, der wollte nie ins Rampenlicht. Der hat zwar auch Interviews gegeben und über sein Spiel gesprochen, aber so richtig viel Spaß hat er daran nicht gehabt und war alles andere als eine Rampensau, die ins Blitzlicht wollte, wie vielleicht andere japanische Designer das auch mal gerne machen. Dieses Zurückhaltende und Bescheidene umstrahlt auch heute noch diese drei Spiele. Die stehen für sich, sie werden nicht übermäßig, sag ich mal, künstlich gepusht oder irgendwie. Auch das Marketing hat natürlich mehr investiert in Shadow of the Colossus. Das hat sich schon auch ausgezahlt. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass man versucht hat, daraus jetzt, wie das oft so ist, eben eine Marke, eine Franchise zu machen. Das hat natürlich alles Gründe. Und das ist auch gut, dass es nicht der Fall ist. Letztlich hat ja auch The Last Guardian mit der langen Entwicklungszeit mit dazu beigetragen, dass sich Ueda und Sony getrennt haben und dass er jetzt sein eigenes, mit Gen Design, sein eigenes Studio gegründet hat, dass er im Auftrag für Epic gerade an einem Abenteuer arbeitet. Sprich, da ist nach all den Jahren, ich weiß nicht mehr genau, vor wie vielen Jahren es angekündigt worden ist, aber da ist auch wieder so eine Stille vor dem nächsten Spiel. Die ist aber vielleicht auch ein gutes Zeichen. Also, dass weder Epic noch Ueda oder Gen Design großartig die Säbel rasseln oder so. Das setzt sich auch immer mehr durch, das finde ich auch gut, dass man diese übliche Marketingstraße nicht fährt mit all den Schildern, die man dann hoch im Ankündigungstrailer oder noch ein Trailer zur Ankündigung und sowas alles. Das passt natürlich auch überhaupt nicht zu Ueda und höchstwahrscheinlich auch nicht zu seinem kommenden Spiel und da bin ich unheimlich gespannt.
Also selbst wenn der Mann und sein Team 6 Jahre brauchen, er soll sie sich nehmen. Er hat sich für Last Guardian mehrere Jahre Zeit gelassen. Was auch immer dieser Mann letztendlich ja hervorbringt, ich werde ihm aus der Hand essen. Ich werde sehr wahrscheinlich alles nehmen. Und ich freue mich schon sehr auf sein neues Werk, weil ich ganz genau weiß, dass die Community wieder komplett ausrasten wird und sofort wieder probieren wird, irgendwelche Bezüge zu den anderen drei Spielen herzustellen. Und dann geht die ganze Geschichte wieder los. Der ganze Kreislauf aus Suchen, Finden, Interpretieren geht wieder von vorne los. Und darauf freue ich mich.
Ich freue mich auch darauf und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch euren Spaß bei diesem Gespräch mit Martin über Shadow of the Colossus und die Community dahinter. Ich habe jedenfalls einiges erfahren, von dem ich auch noch nichts wusste. Und schön, dass du da warst und mit mir über Shadow of the Colossus gesprochen hast. Das hat Spaß gemacht.
Das gebe ich so zurück. Ich hoffe, ich konnte mehreren Leuten etwas über diese ja faszinierende Geschichte hinter dem Spiel erzählen. Und solltet ihr das Spiel tatsächlich noch nicht gespielt haben, holt es nach. So schnell wie möglich.
Und ich wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.